Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Na klar, auch heute gab es wieder viele Nachrichten, aber eine hat für Enttäuschung gesorgt.
Das ist gerade echt, glaube ich, so mein erster Gedanke war so, ja, okay,
uff. Das hat für mich jetzt mit den Werten von Frieden nicht mehr so viel zu tun.
Das ist Lea Krüger, sie ist Fechterin. Sie war eine der 300 UnterstützerInnen aus dem Fechtsport, die dem Internationalen Olympischen Komitee einen offenen Brief geschrieben haben. Die Bitte darin, bitte behaltet die Sperre gegen russische und belarussische Athletinnen und Athleten bei internationalen Wettkämpfen bei. Die Sperre, die eben seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gilt. Das IOC hat aber gegen diese 300 AthletInnen heute entschieden und wie Lea damit umgeht, ob sie vielleicht von Wettkämpfen jetzt fernbleibt, das hört ihr in diesem Podcast. Außerdem reden wir darüber, dass das letzte Jahr wohl das Jahr der Massenproteste war. Das steht so im Amnesty International Bericht. Der kam heute auch raus. Und wie streng ist eigentlich das Aus des Verbrennungsmotors? Die EU hat das heute beschlossen und damit starten wir in diesem Podcast am 28. März. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Was war die Aufregung da groß, als diese News kam? Die EU will neue Autos mit klassischem Verbrennungsmotor in Zukunft verbieten. Auch Deutschland hat dem ja eigentlich schon zugestimmt, aber dann gab es dann doch Streit mit der EU und innerhalb der Bundesregierung. Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP bestand auf eine Ausnahme, nämlich die für sogenannte E-Fuels. Wochenlang gab es eine deutsche Blockade, jetzt gibt's aber die Entscheidung. Jan Bungertz aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten, das Verbrenneraus ist beschlossen, aber wie?
Ja, also erstmal bleibt es dabei, dass ab dem Jahr 2035 Neuwagen grundsätzlich nur noch dann zugelassen werden dürfen, wenn sie emissionsfrei fahren. Und mit klassischen Verbrennungsmotoren ist das nicht zu machen, also mit Autos, die Benzin oder Diesel tanken. Denn bei der Verbrennung im Motor kommt eben klimaschädliches CO2 aus dem Auspuff. Betroffen von dem Verbot sind auch kleine Nutzfahrzeuge. Um große LKW geht's hier aber noch nicht. Und Ausnahmen waren ja auch bisher schon geplant, etwa für Sonderfahrzeuge wie Krankenwagen und Feuerwehrautos. Mhm. Aber eine Ausnahme, die jetzt eben neu dazugekommen ist, die betrifft E-Fuels. Wenn diese neuen Kraftstoffe im Verbrennungsmotor landen, dann dürften solche Autos wohl auch in Zukunft noch zugelassen werden.
Und diese Ausnahme, passt das dann noch zu dem Ziel, dass der Verkehr klimafreundlicher werden soll?
Also grundsätzlich ist es schon möglich und ja auch der Sinn hinter den E-Fuels, dass man die klimaneutral herstellt und benutzt. Das passiert mit CO2, Wasser und sehr viel Strom. Mit dem holt man sich aus dem Wasser per Elektrolyse Wasserstoff. Und aus diesen Bestandteilen werden dann die E-Fuels zusammengesetzt. Deswegen nennt man die auch synthetische Kraftstoffe. Die Idee ist eben, wenn ein Motor E-Fuels verbrennt, dann wird dabei zwar CO2 freigesetzt, aber eben nur so viel, wie bei der Herstellung im Kraftstoff gebunden wurde. Und im Idealfall ist das klimaneutral, wenn eben für die Herstellung auch nur Strom aus erneuerbaren Energien wie Wind oder Sonne benutzt wurde.
Damit sind aber nicht alle Probleme gelöst, die E-Fuels zurzeit haben, oder?
Und das sind vor allem zwei, sind ineffizient und teuer. Letzteres könnte sich aber noch einpendeln, wenn tatsächlich eine Massenproduktion anliefe. Der ADAC zum Beispiel hält bis Ende des Jahrzehnts 2 Euro pro Liter für realistisch. Das andere Problem ist aber, um ein Auto mit E-Fuels bewegen zu können, wird im Vergleich zu den batterieelektrischen oder auch den Brennstoffzellenautos viel mehr Energie gebraucht, eben durch die aufwendige Herstellung. Stand heute könnte man mit dem Strom für ein E-Fuel-Auto 5 bis 6 Mal so viele E-Autos mit Akku bewegen. Mhm. Befürworter von E-Fuels wenden daher dann ein, dass man die Kraftstoffe ja in Gegenden mit viel Wind produzieren kann, wo es also ohnehin genug Strom gibt. Und man braucht eben für die E-Fuel-Fahrzeuge keinen ressourcenfressenden Akku. Die EU-Kommission hält E-Fuels aber trotzdem in Schiffen und Flugzeugen für deutlich sinnvoller als in Autos.
Wie sieht das aktuell aus? Gibt es überhaupt Autohersteller, die auf E-Fuels setzen?
Also von den Deutschen ist es vor allem Porsche. Die sind auch an einer E-Fuel-Fabrik beteiligt in Chile. Ansonsten geht es ganz klar in Richtung Elektroauto mit Akku. Auch wenn sich die FDP ja die Technologieoffenheit auf die Fahne geschrieben hat. Also dass es zumindest die Möglichkeit gibt. Was da jetzt allerdings nicht so ganz geklappt hat beim Kompromiss, war der Wunsch nach Planungssicherheit für die Hersteller. Denn auch mit dem beschlossenen Kompromiss bleibt unklar, wie E-Fuels rechtlich erlaubt werden können. Das soll die EU-Kommission jetzt übernehmen in den kommenden Monaten. Später könnten dann aber Europaparlament und Mitgliedstaaten wohl noch Nein sagen. Naja, und ob E-Fuels wirklich dann eine Zukunftstechnologie sind, das muss sich eh noch zeigen.
Also, man hat über Wochen gestritten, insbesondere auch mit Deutschland, aber die EU-Mitgliedstaaten haben jetzt doch beschlossen, dass aus für Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035, es kommt, Schlupfloch bleibt, aber noch für Autos, die in Zukunft E-Fuels tanken. Die Infos dazu aus unserer Nachrichtenredaktion von Jan Bungertz. Lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bisher ging das nur unter neutraler Flagge für russische und belarussische Athletinnen und Athleten, wenn sie bei internationalen Wettkämpfen antreten wollten. Grund ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Das IOC, das Internationale Olympische Komitee, hat sich heute zu dieser Frage in Lausanne getroffen und entschieden, die Verbände sollen russische und belarussische Athletinnen und Athleten bald wieder zulassen, aber unter Auflagen, und die sind strikte Neutralität, die Einhaltung des Anti-Doping Codes und der Nachweis, den Krieg in der Ukraine nicht aktiv zu unterstützen. 300 Fechterinnen und Fechter aus Deutschland haben davor einen offenen Brief an das IOC geschrieben, fordern die Sperre dieser Athleten beizubehalten. Mit dabei ist auch Lea Krüger, Fechterin. Sie ist Präsidiumsmitglied bei Athleten Deutschland, einer Athletenvertretung. Ich habe mit ihr über diesen Brief gesprochen und während des Gesprächs kam die Nachricht ganz frisch vom IOC rein. Ihr hört jetzt also den Live-Mitschnitt, den ich angefangen habe mit ihrem Instagram-Posting. Da schreibt Lea nämlich, Zitat, den Ausschluss von Menschen zu fordern, zu denen wir Freundschaften aufgebaut haben, das schmerzt. Zitat Ende. Deswegen wollte ich erstmal von ihr wissen, warum sie trotzdem Freunde, von denen sie ja vermeintlich weiß, wie sie ticken, von Wettkämpfen ausschließen will.
Ja, das ist sehr schön, dass du den Satz hier direkt aufgreifst, weil ich finde, das müssen wir uns halt wirklich immer wieder bewusst machen. Wir fordern hier einen Ausschluss von Athleten, die ja zum Teil wirklich auch Freunde von mir geworden sind. Und warum fordern wir den? Weil in der letzten Zeit und in den letzten Monaten auch diese Debatte über Sanktionen, wie ein Staat sanktioniert werden kann, ohne dass seine AthletInnen dafür in Mitleidenschaft gezogen werden, sage ich jetzt mal, diese Debatte wurde nicht geführt. Und da wurde keine Verantwortung drüber genommen. Mhm. Und deswegen ist jetzt quasi das Einzige, was wir sehen, den Ausschluss von den Athleten und Athletinnen weiter aufrecht zu erhalten, weil in Russland wird der Sport als politisches Instrument genutzt und die Athleten werden dafür instrumentalisiert. Deswegen wollen wir damit quasi erwirken, dass die Bühne für russische Propaganda und auch russische Kriegspropaganda teilweise dadurch genommen wird.
Andererseits kann man dagegen halten und sagen, naja, dann hat ja quasi der Sportler, die Sportlerin überhaupt keine Chance mehr, die aus Russland oder Belarus kommt.
Ja, das stimmt. Und es sind auch Existenzen und auch auf jeden Fall Familien, die jetzt darunter voll leiden, abgesehen von dem olympischen Traum und einer Karriere, die vielleicht zu Ende geht. Das stimmt. Und auf der anderen Seite haben wir die Interessen der ukrainischen Athletinnen und auch weltweit von uns allen. Ich möchte nicht, also ganz persönlicher Aspekt, ich möchte nicht in einem Wettkampf antreten, an dem auch andere Athletinnen teilnehmen und dann am Ende die Bilder für Kriegspropaganda genutzt werden. Das möchte ich nicht. Und auf der anderen Seite, wenn man dann noch weiter guckt, ne, auf die Interessen der ukrainischen Athletinnen, die sterben gerade an der Front, die Häuser sind zerbombt, die können nicht trainieren im eigenen Land. Das ist ja eigentlich eine Situation, und wenn man, also kann man das gar nicht vorstellen. Und wenn man die dann abwägt mit einem Ausschluss von den russischen AthletInnen, der auch schon sehr, sehr gravierend ist, was auch eine Diskriminierung darstellt, definitiv. Aber dann überwiegen diese Interessen der ukrainischen AthletInnen meines Erachtens und auch ja in dem DSB-Gutachten ist auch rausgekommen. Und dann kann man eben einen Ausschluss von russischen AthletInnen durchaus auch rechtfertigen.
Okay, Lea, jetzt gab es eine Entwicklung, während wir hier gesprochen haben.
Oh, das IOC hat entschieden.
Ja, das IOC hat entschieden, dass unter Auflagen russische und belarussische Athletinnen und Athleten zugelassen sind, wieder für ihr Land anzutreten zu den nächsten Olympischen Spielen. Oder beziehungsweise pünktlich für die Qualifikation für Olympia. Na, die müssen sich ja auch erstmal noch qualifizieren. Das ist natürlich jetzt Breaking News. Was ist dein erster Gedanke bei dieser News?
Das überrascht mich gar nicht. Das ist gerade echt, glaube ich, so mein erster Gedanke war so, ja, okay. Also überrascht mich nicht, dass sie genau diese Entscheidung, dass sie die jetzt so getroffen haben. Ich hatte ein bisschen darauf spekuliert, dass sie vielleicht heute gar keine Entscheidung treffen, sondern es nochmal vertagen tatsächlich. Mhm. Das ist vielleicht das Einzige, wo ich jetzt denke, so, oh, na, die entscheiden ja mal was. Es überrascht mich nicht wirklich, dass die Entscheidung jetzt genauso getroffen wurde.
Aber es ist enttäuschend, höre ich daraus.
Ja, natürlich. Mich würde halt interessieren, auf welcher Grundlage basiert hier die Argumentation des IOC? Mhm. Ist es diese Argumentation, ja, die Mehrheit der Staaten und sonst was sind dafür? Weil ich finde, hier kann es doch nicht um eine Mehrheitsentscheidung gehen. Hier muss es doch um eine rechte Abwägung gehen. Um diese Abwägung, die ich auch gerade eben dargestellt habe, von den Interessen der russischen AthletInnen und eben auf der anderen Seite der ukrainischen, aber ja auch von uns, also von mir zum Beispiel. Das würde mich jetzt interessieren.
Ja. Kann man nicht das IOC, wenn die Entscheidung jetzt da ist, dahingehend verstehen, dass man sagt, hier soll der Sport vielleicht ein bisschen fairer werden und es ist jetzt quasi einer Athletin und einem Athleten auch aus Belarus oder aus Russland wieder gewährleistet, am Sport teilzunehmen?
Ja, definitiv. Der Ansatz und der Gedanke dahinter ist ja richtig. Dieses Völkerverständigungsding, sage ich jetzt mal, und Frieden und Miteinander. Aber wie ich schon gesagt habe, wenn man einen Staat hat, der genau diese Werte massiv verletzt, und wir haben es in den letzten Jahren mehrfach gesehen, die Athleten wurden zu Propagandazwecken genutzt, wurden instrumentalisiert, Putin hat den Sport instrumentalisiert, es gab staatliches Doping, es gab einen dreifachen Bruch des Olympischen Friedens und jetzt noch einen andauernden Angriffskrieg, bei dem die AthletInnen aktiv dazu aufgerufen wurden, diesen zu unterstützen. Uff. Das hat für mich jetzt mit den Werten von Frieden nicht mehr so viel zu tun. Mhm. Und deswegen weiß ich nicht. Finde ich schwierig.
Muss ich auf jeden Fall erstmal setzen, Lea, diese Nachricht.
Ja,
aber
ich merke es auch klar, ja.
Sind die ersten Gedanken dahingehend, dass du sagst, okay, dann muss ich halt auch irgendwie Konsequenzen ziehen und trete einfach nicht mehr an bei den Wettkämpfen?
Das kann ich so jetzt ad hoc noch nicht sagen, weil jetzt für mich erstmal die ganzen Umsetzungsfragen geklärt werden müssen. Und da erwarte ich jetzt auch ganz klar vom IOC, dass es da jetzt ja sagt, was Sache ist. Wie sollen wir jetzt damit umgehen? Also was passiert jetzt genau? Wie sieht eine Neutralität aus? Wie sollen die Olympia-Qualifikationen ablaufen? In Sportarten, in denen die Qualis teilweise schon angefangen haben, kriegen die Russen jetzt eine Wildcard? Das sind jetzt alles Sachen, die müssen für mich geklärt werden.
Und Olympia ist ja schon im nächsten Jahr in Paris 2024. Lea Krüger haben wir da gerade gehört, deutsche Fechterin. Sie ist Präsidiumsmitglied bei Athleten Deutschland, bei dieser Athletenvertretung, und hat vor der Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees einen offenen Brief unterstützt und mit unterzeichnet, der eine Sperre von belarussischen und russischen Athletinnen und Athleten weiterhin gefordert hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In 40% der Staaten schränken Regierungen mutwillig und rechtswidrig die Meinungsfreiheit und das Demonstrationsrecht ein.
Markus Mbeko ist Generalsekretär von Amnesty International Deutschland. Den hören wir da so aktuell im Bericht zur Lage der Menschenrechte 2022. 2022, das war das Jahr der Massenproteste, ist darin zu lesen. Und wenn wir uns in Europa mal umgucken, ja, Frankreich, da wurde gerade heftig protestiert. Und auch in Deutschland sind Massenproteste ja gar nicht mehr fremd. Ne, erinnern wir uns an die Corona-Demos oder Fridays for Future. Ich habe darüber mit dem Protestforscher Janis Grimm gesprochen. Er arbeitet unter anderem an der FU Berlin und wollte von ihm wissen, ob man denn bei diesen vielen Protesten sagen kann, die Straße ist wieder zurück.
Ja, das kann man sagen. Das gilt aber nicht erst für 2022, sondern das ist im Prinzip eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahren beobachten können. Das ging im Prinzip ein bisschen los mit dem arabischen Frühling. Dann gab es der zeitgleich auch war mit Occupy und so weiter. Dann gab es eine gewisse Pause und dann spätestens seit 2019 erleben wir halt Massenbewegungen, die nahezu synchron immer wieder stattfinden in unterschiedlichsten Teilen der Welt, von Hongkong über Peru, über den Libanon, wo ich gerade selber bin, über Sudan und jetzt zuletzt eben auch im Iran oder Georgien.
Und wenn Sie sagen, das hat eigentlich 2019 angefangen, dass die Massenproteste mehr geworden sind, ist das ein Zeichen dafür, dass die Krisen auch größer geworden sind?
Ich glaube, es ist ein Zeichen unserer Zeit, dass wir in multiplen Krisen leben und in denen viele betroffene Menschen, also Klimakrise, Krise der Demokratie, Krise der Systeme eine Antwort darauf zu finden, auf die Verwerfungen von Neoliberalismus etc. Mhm. Das sind alles Krisen, die über den nationalstaatlichen Rahmen hinausgehen und wo häufig ein Vertrauensverlust stattgefunden hat in ganz unterschiedlichen Teilen der Welt, dass die Systeme, in denen wir leben, auch die sozusagen in der gebotenen Eile effektive Antworten liefern können, um diese multiplen Krisen zu adressieren. Und das hat in unterschiedlichen Teilen der Welt dazu geführt, dass sich Menschen ja sozusagen ihr Engagement außerhalb des politischen institutionellen Rahmens gerichtet haben und stattdessen auf die Straße gehen, um eben ja im Prinzip diesen Vertrauensverlust auch vielleicht in gewisser Maße ein bisschen Ausdruck zu verleihen.
Kann man denn sagen, wie erfolgreich Massenproteste sind im Allgemeinen? Ich meine, wir kriegen es ja gerade mit in Israel, da haben die Proteste dort dazu geführt, dass die Justizreform, die geplant ist eigentlich vom Premier Benjamin Netanyahu, erstmal verschoben wurde?
Ja, das ist aber eher ein Ausnahmebeispiel, wo man das so wirklich konkret festmachen kann an einer Gesetzesänderung oder zumindest an einer, in dem Fall einer aufgeschobenen oder noch nicht vollzogenen Gesetzesänderung. In den meisten Fällen ist es gar nicht so leicht zu sagen, wann was Protest erfolgreich macht und wann Protest erfolgreich ist. Die großen statistischen Studien, die Massenproteste über die letzten 100 Jahre und Ähnliches untersuchen, die machen zum Beispiel Protest in Regimen, in autoritären Regimen oder in repressiven Regimen daran fest, inwieweit sich diese Systeme ein Jahr nach dem Massenprotest Richtung Demokratie entwickelt haben beispielsweise. Ja? Mhm. Naja, das ist ein schwieriger Gradmesser und der sagt zum Beispiel, der ist überhaupt schon mal nicht anwendbar auf Fälle wie Frankreich oder Deutschland oder sowas, wo man eben schon konsolidierte Demokratien hat. Mhm. Und dann ist natürlich auch die Frage, ist Protest immer gleich Regimewandel? Ja, ein großer Teil von Massenbewegungen, man denke an Frauenbewegungen, LGBTIQ-Bewegungen, Klimabewegungen, hat sich bisher vielleicht nicht direkt immer in Gesetzesänderungen niedergeschlagen, sondern eher zu einem kulturellen und Bewusstseinswandel geführt, der sich dann auch teilweise über Jahrzehnte vollzieht. Und da kann man dann nicht sagen, naja, ein Protest, der da angefangen hat in den 80ern, 90ern, bloß weil der nicht sofort Erfolge gezeitigt hat, war unerfolgreich. Jahrzehnte später zeigt sich manchmal eben der Effekt sehr, sehr viel deutlicher erst.
Sind denn Massenproteste einfacher geworden? Wenn ich jetzt zum Beispiel an Social Media denke, dann ist es natürlich leichter, davon mitzubekommen.
Nicht unbedingt. Wir reden gerade von Iran, man könnte natürlich auch China noch in den Topf werfen. Das sind Regime, die wahnsinnig stark gerade Social Media und Medien insgesamt zensieren und unglaubliche Kontrolle darüber ausüben, was gezeigt wird, worüber man überhaupt Zugriff hat. Das heißt, es braucht VPN-Verbindungen, Tor-Browser und technische Kniffe, um überhaupt an Informationen teilweise zu kommen. Manchmal ist da Mund-zu-Mund-Propaganda oder ein normaler Telefonanruf dann noch viel effizienter, um Informationen zu verbreiten, als überhaupt das Internet. Das war definitiv so, dass das Internet eine Art von Befreiungstechnologie-Rolle eingenommen hat, insbesondere Facebook, Twitter, während zum Beispiel der Proteste des arabischen Frühlings 2010, 11, 12. Aber ich würde sagen, in den Jahren danach haben viele autoritäre Systeme davon gelernt, ja, haben sich angepasst und benutzen heute Social Media eben auch ganz stark zur Kontrolle und Unterdrückung von Protest. Übrigens auch bevor überhaupt Protest sich materialisiert. Also zur Unterdrückung zum Beispiel von Aktivistinnen, von sexuellen Minderheiten. Es werden Apps verwendet, um die aufzuspüren und so weiter. Und das beugt manchmal der Mobilisierung von Massenprotesten sogar ziemlich effektiv vor. Das heißt, das ist ein zweischneidiges Schwert.
Das ist die Einschätzung des Protestforschers Yannis Grimm. Wir haben heute anlässlich des Amnesty International Reports gesprochen, in dem steht, dass 2022 das Jahr der Massenproteste war.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sind ja dafür da, dass alles klar und verständlich wird bei euch. Auch wenn es die Sprache manchmal noch nicht zulässt, zum Beispiel die Sprache von Bundestagsabgeordneten. Deshalb haben wir als Deutschlandfunk auch eine Studie angeregt bei der Uni Hohenheim, um sich mal das Wording bei Bundestagsreden anzuhören. Wie haben sich die Politikerinnen und Politiker eigentlich da ausgedrückt im letzten Jahr? Das Ergebnis hat für uns jetzt Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbelt und er ist dafür auch tief ins Bundestagsarchiv hinabgestiegen.
Es gibt Reden von Politikerinnen und Politikern, die sind beleidigend.
Das war Ihr Kumpel Joschka, mit Verlaub, Herr Präsident, das Arschloch Fischer, ja, der war das.
Bei anderen ist einfach keine Zeit mehr, alles zu sagen, was man sagen will.
Dann komme ich zum Abschluss, Herr Bundestagspräsident. Immer wenn hier interessant gesprochen wird, brechen Sie das
ab. Ja, Sie können, Herr Kollege Gysi, Sie könnten ja mit dem Interessanten anfangen, dann hätten Sie die nötige Zeit.
Und bei manchen Reden muss man,
wenn Sie vom Hauptbahnhof in München,
wirklich sehr gut zuhören, um mitzukommen.
Mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen Am Hauptbahnhof in München starten Sie Ihren Flug.
Okay, so unverständlich geht's im Deutschen Bundestag selten zu. Aber es gibt schon deutliche Unterschiede zwischen den vielen Reden, die hier in jeder Sitzungswoche gehalten werden. Forschende der Uni Hohenheim haben das jetzt genauer untersucht.
Mein Name ist Claudia Thoms, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hohenheim.
Claudia Thoms und ihr Team haben knapp 100 Bundestagsreden aus dem vergangenen Jahr analysiert.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Haushalt stecken 58,4 Milliarden Euro Investitionen, 18,7 Milliarden Euro kommen noch.
In allen Reden ging es um den Bundeshaushalt fürs kommende Jahr, also ums Geld. Nicht gerade das einfachste Thema mit vielen Zahlen und zig verschiedenen komplizierten Gesetzen und Maßnahmen, die da erwähnt werden. Kommunikationswissenschaftlerin Claudia Thoms hat für ihre Studie nicht jedes einzelne Redeprotokoll selbst gelesen, sondern eine Software die Arbeit machen lassen. Die hat die Texte analysiert und bewertet mit dem sogenannten Hohenheimer Verständlichkeitsindex.
Vorstellen kann man sich das so ein bisschen wie eine Komplexitätsnote für Texte. Beispielsweise sind längere Sätze in Texten meistens einfach auch schwieriger zu verstehen, weil sie meistens auch verschachtelter sind. Und längere Wörter sind meistens ebenfalls schwieriger zu verstehen.
Die unverständlichste Rede hat nach diesem Prinzip Kerstin Vieregge von der CDU gehalten.
Was haben wir seit dem 27. Februar nicht alles an Ankündigungen gehört? Eine Übererfüllung der 2%-Quote, ein zusätzliches im Grundgesetz verankertes Sondervermögen mit 100 Milliarden Euro zur Finanzierung überjähriger Beschaffungsvorhaben.
Lange Sätze und lange bürokratische Fachbegriffe, da kann man wirklich nicht besonders gut folgen. Im Ranking der Studie ganz oben landete die Rede von Gesine Lötsch von den Linken. Hier sind die Sätze eher kurz, die meisten Wörter einfach und verständlich.
Die galoppierende Inflation treibt viele Menschen in dramatische Probleme. Sie wissen nicht mehr, wie sie ihre Rechnung bezahlen sollen. Aber die Bundesregierung lässt sie im Regen stehen.
Eine wichtige Einschränkung hat die aktuelle Studie aber. Sie hat nur den Text, also die Protokolle der Reden analysiert und sagt nichts darüber aus, wie gut oder schlecht das Ganze präsentiert wird.
Die Betonung, die Geschwindigkeit vielleicht auch, mit der jemand spricht, im Prinzip auch sowas wie die Stimmhöhe oder sowas kann natürlich einen Einfluss haben, wie angenehm oder wie schön es für mich ist, einer Rede zu lauschen.
Mit ihren Redetexten schneiden die Bundestagsabgeordneten jedenfalls gar nicht so schlecht ab, sagt Claudia Thoms. Die Verständlichkeitsskala geht von 0 für schwer verständlich bis 20 für leicht verständlich. Die Bundestagsreden landen im Schnitt bei 15,3 Punkten. Und damit sind die Abgeordneten schon mal einen Punkt besser als die deutschen Wirtschaftsbosse.
Die Reden von Vorstandsvorsitzenden auf den DAX-Hauptversammlungen im letzten Jahr, die lagen bei 14,3 Punkten.
Ein bisschen war sie schon überrascht, sagt Claudia Thoms, dass bei einem nicht ganz so simplen Thema wie der Haushaltsdebatte die Reden der Abgeordneten im Schnitt doch ziemlich verständlich waren.
Es gibt ein paar Reden, die vielleicht noch verständlicher sein könnten, formal verständlicher. Aber insgesamt ist das Ergebnis eben jetzt eigentlich ganz gut soweit.
Ob man sich deswegen jetzt wirklich auf Phoenix eine komplette Bundestagsdebatte anguckt, ist eine andere Frage. Aber Ausschnitte der Reden landen ja oft auch in Radio- oder Fernsehbeiträgen. Und nur wenn Politik verständlich erklärt wird, können wir auch verstehen, was sie uns sagen will.
Das erwarten die Bürgerinnen und Bürger. Dafür steht die Bundesregierung, dafür steht dieser Haushalt. Schönen Dank.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist so, wir scannen die Nachrichten des Tages für euch und erklären sie dann. Das ist eine Nachricht, die uns beschäftigt hat mit der Headline: immer weniger Patentanmeldungen aus Deutschland. Das sagt das Europäische Patentamt. Im ersten Moment liest sich das so ein bisschen wie so ein Abgesang auf die deutsche Industrie, den Erfindergeist und die Innovationsfähigkeit in Deutschland. Aber das sehen nicht alle so, Martin, ne?
Nee, die Zahlen sind zwar gesunken, aber ihre Aussagekraft ist auch überschaubar, zumindest was die Innovationsfähigkeit angeht, sagt Joachim Henkel. Er hat an der TU München den Lehrstuhl für Technologie und Innovationsmanagement inne.
Ohne weiteres kann man das sicherlich nicht folgern, dass der Rückgang der Zahlen etwas Bedenkliches ist, aber Innovationen sind nicht das gleiche wie Patente. Es gibt einen Zusammenhang, aber kann man nicht ohne weiteres so interpretieren, mehr oder weniger Patente heißt mehr oder weniger Innovationen.
Also aus Sicht von Professor Joachim Henkel nutzen Unternehmen Patente beispielsweise auch dazu, dass sie eben strategische Entscheidungen treffen.
Und nicht nur, um ihre grandiosen Ideen zu schützen.
Das ist natürlich auch ein Ziel, aber Joachim Henkel hat in seinen Forschungen beobachtet, dass Unternehmen auch patentieren, weil sie das eben aus strategischen Gesichtspunkten machen.
Es werden auch teilweise sehr banale Sachen patentiert. Leider muss man sagen, ist die Hürde zur Patentierbarkeit bei den Patentämtern recht gering geworden für minimale Erfindungen. Das heißt, die Überlegung ist oft, nützt es mir, ein Patent zu haben, auch wenn die Erfindung an sich relativ banal ist, nützt es mir, andere ausschließen zu können, und dann wird da patentiert.
Denn wenn ich als Unternehmen ein Patent ja auf ein bestimmtes Bauteil beispielsweise habe, dann muss die Konkurrenz bei ihren Neuentwicklungen erst genau prüfen, ob sie nicht ein Patent von mir verletzt. Und das kann im Zweifel eben deren Innovationen hemmen, also die Konkurrenz ein bisschen ausbremsen. Weil ein Patent ja ausschließt, dass jemand anderes das einfach so verwendet. Und im Zweifel, wenn ich ein Patent irgendwo drauf habe, dann kann ich damit ja auch handeln, es weiterverkaufen, Nutzung weitergeben und damit Geld verdienen.
Aber ist das nicht ein Zeichen, also wenn es viele Patente gibt, dass es da viel Innovation gibt? Ich meine, in den USA, da zeigen die Zahlen ja auch, es gibt wahnsinnig viel Patente.
Das stimmt, aber die reine Anzahl ist halt nicht unbedingt aussagekräftig. Das hängt auch ganz stark von der Branche ab. In Smartphones stecken beispielsweise hunderte bis tausende Patente drin. In Medikamenten, aber oft dann nur einzelne oder ganz wenige. Aber die Entwicklung eines Medikaments kann trotzdem ja hochkomplex sein und funktioniert auch nur, wenn Ideen und Innovationsfähigkeit vorhanden sind. Also die reine Patentzahl lässt nur wenig Rückschlüsse darauf, wie innovativ ein Produkt ist oder eben auch eine Gesellschaft.
Aber ich meine, Sie können Rückschlüsse darauf zulassen, welche Branchen im jeweiligen Land vorhanden sind, oder?
Also es gibt die Vermutung, dass die Zahl der Patentanmeldungen einen Hinweis darauf geben kann. Das ZDF, das zitiert beispielsweise den Leiter der Siemens-Patentabteilung, und der geht davon aus, dass in Ländern, in denen an Mobilfunkgeräten gearbeitet wird, aktuell besonders viele Patente angemeldet werden, weil sich da wohl Firmen in Pools zusammenschließen und gemeinsam dann Patente anmelden. Und je mehr Patente eine einzelne Firma in diesen Pool einbringt, desto mehr Geld bekommt sie dann auch später bei den Lizenzverkäufen. Also auch da gibt es so einen Trend und eine richtige Rallye. Patente anmelden bringt Kohle.
Aber passiert es denn eigentlich auch, dass Unternehmen Patente kaufen, um sie dann nicht umzusetzen, also sozusagen als Schutz vor Innovation von anderen?
Also in der Regel sind diejenigen, die ein Patent anmelden, wirklich forschende Unternehmen, wenn man sich die Zahlen ansieht. Das Patent ist dann also praktisch ein Teil der Entwicklungsarbeit, weil eben bei der Lösung eines Problems Forschende auf was Neues gestoßen sind. Das will man dann schützen und meldet dieses Patent an. Natürlich kommt es auch vor, dass große Unternehmen kleine, innovative Unternehmen kaufen, mit Patenten dann auch, aber in der Regel, um deren Patente weiter zu nutzen und nicht, um sie irgendwie in den Schrank zu packen.
Also das die Erklärung zur News heute. Es gibt weniger Patentanmeldungen aus Deutschland, sagt das Europäische Patentamt. Martin Schütz aus unserem Team hat es uns erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.